Hallo und herzlich willkommen zum Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Hier ist euer Host Oliver Sparing.
Hallo und herzlich willkommen zur Börsenschule, dem Trading-Podcast der Sparing Academy. Ich freue mich, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Wir haben heute mal wieder einen ganz besonders spannenden Interviewpartner und Gast bei uns im Podcast. Und das ist der liebe Stefan Fröhlich. Stefan, wir haben uns im letzten Jahr auf der Investmesse kennengelernt und ich freue mich riesig, dass du heute bei uns dabei bist. Ich glaube, Du bist von allen Interviewpartnern derjenige tatsächlich mit der meisten Börsenerfahrung. Wir hatten im letzten Jahr einmal den Jan Altmann zu Besuch, den deutschen ETF-Pionier. Der ist auch schon ein paar Jährchen dabei. Aber ich denke, du toppst das Ganze nochmal. Und wir haben tatsächlich festgestellt, du bist seit dem Jahr an der Börse tätig, in dem ich geboren worden bin.
Oh Gott. Das heißt aber auch, ich bin schon alt.
Nein. Du hast einfach sehr, sehr früh begonnen. So sieht das aus. Stefan, bevor wir so ein bisschen zu deinem Werdegang kommen und über das reden, was du schon so erlebt hast, magst du den Leuten einmal ganz kurz erzählen, wer du bist und was du gerade so machst?
Ja, mein Name ist Stefan Fröhlich. Ich bin bei WH Self Invest, Investui, Free Stocks und auch mit dem Nanotrader unterwegs. Das ist ja unsere Handelsplattform. Und von der Handelsplattform komme ich eigentlich auch. Das hat man alles im Jahr 2000 begonnen, das zu entwickeln. Und heutzutage mache ich halt viele Webinare, Seminare. Bin zum Beispiel auch mal hier zu Gast in so einem Podcast oder wir nehmen YouTube-Videos auf und machen natürlich auch noch ein bisschen Support für die Kunden. Und ein bisschen Vertrieb muss ja auch noch sein. Also ich bin an allen Ecken und Enden irgendwie unterwegs.
Das merkt man, ja. Allein schon die Vielzahl an Firmen, für die du offensichtlich tätig bist. Bist du selber noch im aktiven Handel tätig? Also tradest du?
Jo. Mal grundsätzlich? Natürlich. Also das ist natürlich die Leidenschaft schlechthin. Und das seit vielen, vielen, vielen Jahren. Wie gesagt, wann habe ich angefangen? 87, ja. Oktober 87 ging das Ganze los. Mit dem großen Crash sogar. Also da seitdem bin ich da am Markt tätig und das hört ja nie auf, wenn du einmal Blut geleckt hast sozusagen, dann bist du ja da immer mit verbunden und das geht ja sogar so weit, dass man auch im Urlaub immer wieder mal reingucken will, was machen denn die Kurse gerade, wie stehen denn die Märkte und das ist dann manchmal ein Problem, ne? Wenn dann die Frau so über die Schulter guckt und sagt, Mensch, ey, du hast doch Urlaub, jetzt lass doch mal die Börse Börse sein und da war dann mein Spruch an der Stelle immer, mein Schatz, es ist so, als wenn du Picasso den Pinsel wegnehmen würdest. Das wäre furchtbar für ihn. Und genauso ist es bei mir mit der Börse. Ja,
kann ich nachvollziehen. Zumal, was viele, glaube ich, immer nicht verstehen, und das geht mir mit meiner Freundin durchaus ähnlich, ist, dass das ja nicht nur irgendwie unser Beruf ist, unser Job ist, sondern irgendwo auch eben unser Hobby, unsere Leidenschaft. Genau. Und wir uns einfach so gerne auch in unserer Freizeit damit beschäftigen.
So ist es. Das ist ja das Schöne, du hast irgendwie dein Hobby zum Beruf gemacht und ich habe ja jahrelang auch ganz normal in einer Sparkasse gearbeitet, ich komme aus der Sparkassenorganisation, also ich kenne auch wirklich dieses triste Büroleben sozusagen oder auch, ich war ja auch an der Front lange Jahre, ne? Also zum Beispiel der 87, als ich angefangen habe, da war ich tatsächlich in der Anlageberatung einer Filiale in Berlin Lichterfelde unterwegs und das war damals schon eine Sensation, dass so eine Sparkasse überhaupt Kunden hat, die über die Bundesobligation und die Bundesanleihe hinausgehen und tatsächlich Aktien gehandelt haben. Also wir haben da schon ziemlich wilde Sachen gemacht zu der Zeit.
Glaube ich. Lass uns doch direkt mal dort einsteigen. 1987 hast du angefangen im Oktober. Mhm. Gut, ich wurde im Februar geboren, also bin ich dann doch schon etwas länger auf der Welt.
Ja, Gott sei Dank.
Nee, also das war ja noch eine Zeit, sage ich mal, da war an den ganzen elektronischen Handel und an irgendwelche Algorithmen in den Märkten noch nicht zu denken.
Nein, überhaupt
Deswegen
nicht.
Deswegen erzähl uns doch vielleicht einmal, wie du da zu der ganzen Sache gekommen bist. Du sagst, du hast bei einer Sparkasse angefangen. Wie hat das damals ausgesehen? Wie bist du zum Thema zum Thema Börse gekommen?
Ja, also das war jetzt praktisch klassisch Ausbildung, ne? Also ganz normal zum Bankkaufmann ausgebildet worden. Ich habe 85 die Abschlussprüfung gemacht und bin dann in den praktischen Teil gekommen. Da musste dich irgendwann entscheiden, was willst du machen? Willst du in den Kreditbereich oder willst du in den Wertpapierbereich? Also damals war das so. Und für mich war die Frage natürlich völlig klar, weil mich Börse von Anfang an fasziniert hat, also auch schon in der Ausbildung. Und dann hatte ich das große Glück, in diese Filiale zu kommen und da tatsächlich auch so einen Stammplatz zu bekommen. Und der Filialleiter, der hat auch meine Leidenschaft erkannt und er hat gesagt, ja, komm, dann bilden wir dich ja mal ein bisschen aus, dann setz dich doch mal da daneben, hör mal ein bisschen zu, ja, wie so die Anlagegespräche laufen. Und da habe ich mir die ersten Sporen dann verdient. Es war damals natürlich eine völlig andere Zeit, wie du sagst, elektronischer Handel, das gab es natürlich gar nicht, sondern das war alles per Telefon. Wir hatten auch noch das gute alte Orderformular, ja, also das ging alles auf Papier. Du musstest also immer das Formular zücken, wenn dann der Kunde sagt, oh, ich kaufe jetzt mal das und das. Und wir haben damals schon was ziemlich Verrücktes gemacht. Wir haben tatsächlich Aktien an der Börse in Madrid für einen Kunden gekauft und verkauft. Ja, dann hatten wir so einen Spezi, der kam dann immer so mittags um 13 Uhr, weil du konntest die Orders bis 15 Uhr aufgeben. Und wenn du Glück hattest, hast du nächsten Tag am Mittag den Ausführungskurs gehabt.
Das wollte ich gerade fragen, das interessiert mich nämlich. Wie lange hat das da so gedauert?
Ja, lange.
Und wie lief denn das ab? Also ich meine, du hast die Order offensichtlich telefonisch oder über ein Formular aufgegeben und du musst ja dann irgendwann von der Börse die Rückmeldung gekriegt haben, so jetzt ist es soweit, wir haben da für Sie ein paar Aktien gekauft. Wie lief das ab?
Ich weiß noch, Rio Tinto zum Beispiel haben wir da gekauft. Das war so ein Wert, der da ganz oben auf seiner Liste stand. Die hat regelrecht schon ein bisschen getradet. Ne? Also mal wieder mal rein, mal raus. Also das hat er schon gut gemacht. Und der war da wirklich auch so spezialisiert und so gut drin. Der hat auch gut Gewinne gemacht. Also es lief so ab, du hast dann dieses Formular ausgefüllt, hast den Kunden unterschreiben lassen, dann hast du den Telefonhörer in die Hand genommen, hast in der Zentrale angerufen und dann musstest du diese Order durchgeben. Und das Durchgeben einer Order war ja auch nicht mal so eben, ja, dass du das mal so machst, sondern da musstest du auch bestimmte Kriterien einhalten, dass du sicherstellst, dass der andere dich auch richtig versteht, dass also keine Übermittlungsfehler da auftreten. Ne? Also ich weiß noch, ich musste dann sagen, ich habe hier einen Kauf weiß, weil das war ein weißes Formular. Ja, also der Verkauf, ich glaube, der war grün. Weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Aber der hat auf jeden Fall eine andere Farbe. Also du musstest sagen, Kauf weiß. Ich kaufe jetzt 100 Stück Rio Tinto. Die Hälfte von 50, damit war klar, aha, 100, die Hälfte von 50. Ja, also damit diese Stückzahl richtig übermittelt würde. Dann hast du die Kennnummer durch, die Wertpapier-Kennnummer durchgegeben. Und natürlich noch das Depot und das Geldkonto, wo das dann abgebucht wurde. Und die in der Zentrale haben dann, weil das ja jetzt nicht irgendwie mal was Einfaches war, so wie du gibst jetzt die Order nach Berlin oder Frankfurt oder so, die haben sich dann an den Telex, den es damals noch gab, gesetzt und haben per Telex dann diese Order nach Madrid übermittelt. Und deswegen hat das auch alles so lange gedauert. Und am nächsten Tag oder manchmal sogar auch erst am übernächsten Tag hast du dann, es war wirklich alles Papier, das kann man sich nicht vorstellen. Da gab es so eine kleine Zettelchen, die hast du dann mit der Post morgens auf deinen Schreibtisch bekommen und da stand dann drauf, wie der Ausführungskurs war. Und dann konntest du das dem Kunden mitteilen.
Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich meine, das ist 1987, das ist jetzt noch nicht so lange her, oder? Also, was ist das?
Gefühlt ist es schon lange her, weil du darfst ja auch nicht vergessen, was ist in der Zeit, ne? Also, wenn wir jetzt mal so in die Mitte der 90er gehen, da ging es ja los. Ne? Da kam das erste Mobilfon kam da auf. Also ich weiß noch so diese ersten, wie hießen die denn? Motorola. Die ersten Motorola und auch Nokia, die gab es so 93, 94, 95 ungefähr. Dann fingen wir ja schon an mit dem ersten Banking BTX-mäßig, was dann ins Internet überging. Eigentlich nahtlos, kann man sagen. Und dann fing der ganze Spaß an mit Internet-Order. Davor kam noch was anderes. Ich hatte das große Glück, 1995 in so Projekte bei der Sparkasse einzusteigen, also wo ich richtig so Projektleiter war. Und da hatte ich als erstes Projekt das sogenannte Telefonbanking. Das war ja schon eine Revolution damals, dass du alles übers Telefon abwickeln konntest und nicht mehr unbedingt die Filiale besuchen musstest. Und da musste ich praktisch organisieren, wie das alles abgewickelt wird im Hintergrund. Ne? Also weil ich die Filialabläufe sehr gut kannte, war es jetzt meine Aufgabe, das zu übersetzen, wie dann diese Telefonleute das dann abwickeln, wenn dann Auftrag erteilt wird. Für alle möglichen Sachen. Wir haben gesagt, wir wollen alles machen. Also inklusive auch einer Wertpapierorder. Und dann kam der große Witz, irgendjemand im Haus hat dann davon Wind bekommen, dass wir da auch Wertpapierorders abwickeln. Und damit war dann ein neues Projekt geboren, nämlich das sogenannte Discount-Depot. Ja, also da ging es schon in diese Richtung Discount-Brokerage, dass du praktisch nur für die Abwicklung bezahlst, aber die Beratung wegfällt.
Ja.
Denn man muss ja sagen, die Preise waren ja damals noch ganz andere. Ne? Da waren wir ja bei 1% und höher und im Minimum so 20, 30 D-Mark noch damals für so eine Order, ja, als Mindestgebühr. Davon können wir heute Gott sei Dank nur träumen. Ne? Da sind wir ja bei ganz anderen.
Da haben wir einen großen Vorteil
heutzutage. Also das hat sich wirklich mächtig verändert. Und so fing das dann an mit diesem Discount-Depot. Und ja, da war ich dann natürlich auch in dem Projekt mit dabei, weil ich eben die Erfahrung schon hatte, wie wir das alles abwickeln. Und so ist das dann in die Richtung gegangen. Und dann habe ich mich dafür natürlich auch schwer interessiert, habe immer schon auch als Hobby und ja, so nebenbei in meiner Freizeit Handelssysteme entwickelt, die auch getestet, hatte da mit dem damaligen Metastock, da gab es das noch, viel gemacht. Ich war auch sogar so verrückt, dass ich Indikatoren wie so ein MACD tatsächlich auf einem Blatt Papier mit dem Taschenrechner händisch ausgerechnet habe anhand von Tagesschlusskursen.
So, das wollte ich gerade sagen. Das heißt, es war so Mitte der 90er Jahre, dass du für dich selber angefangen hast.
Ja, genau.
Hätte mich jetzt auch interessiert, wie das Ganze so, wenn du jetzt ein System entwickelst, wenn du anfängst, backzutesten, wie bist du da an die Sache rangegangen?
Ja, also war tatsächlich viel Handarbeit, also viel Excel. Ja? Also du wirst dann irgendwann zum Excel-Profi und fängst dann, ich bin dann praktisch vom Taschenrechner auf Excel erstmal gewechselt und habe da dann so die ersten Berechnungen vorgenommen. Was aber insofern toll ist und deswegen, ich kann das auch immer nur empfehlen, macht euch den Aufwand mal, macht euch den Spaß mal und versucht mal so einen Indikator in Excel wirklich per Hand, per Formel zu berechnen anhand von ein paar Schlusskursen, weil das Feeling dafür geht dir so ein bisschen verloren. Das ist das, was ich ein bisschen schade finde. Der Computer, der kaut dir ja heute alles in Echtzeit vor. Du musst nichts mehr wissen, du musst auch gar nicht mehr überlegen, warum jetzt das so ist, was der dir da anzeigt, ob das jetzt ein gleitender Durchschnitt oder eben so ein MACD ist oder Bollinger Band oder sonst was, das ist ja völlig egal. Aber du kriegst das ja erstmal so serviert. Und ich glaube, wenn du das einmal gemacht hast und das auch hinterfragt und verstanden hast, dann hast du ein ganz anderes Verständnis für so einen Indikatorwert, als wenn du den einfach nur stur vom Computer abliest. Also das war, glaube ich, ein Riesenvorteil damals.
Ja, glaube ich. Es ist ja auch eine Sache, wir haben vor kurzem mal eine Podcast-Folge über genau dieses Thema rausgebracht, so händische Statistiken im Trading. Jetzt gar nicht unbedingt, was das Thema Indikatorenberechnung angeht, aber ich habe den Leuten gesagt, so wenn ich so eine Gemeinsamkeit zwischen allen professionellen Tradern, die ich so im Laufe der letzten 13 Jahre kennengelernt habe, finden sollte, dann ist es einfach, dass wir alle unsere Rechner gepflastert haben mit Excel-Tabellen.
Richtig.
Mit irgendwelchen statistischen Auswertungen, mit letzten Endes den Erkenntnissen, die uns das gebracht hat und einfach genau das, was du gerade gesagt hast, dieses händische Gefühl, zu dieser Erkenntnis zu kommen, okay, ich habe hier gerade selber etwas ausgewertet und nicht durch irgendeine Software berechnen lassen und das ist einfach ein ganz anderer Erfahrungswert und eine ganz andere Erkenntnis, zu der du dadurch kommst, als wenn du jetzt einfach irgendwie den nächstbesten, neuesten TradingView-Indikator irgendwie oder was auch immer dir anzeigen lässt.
So, das ist ja heutzutage auch so krass, ne? Du gehst auf YouTube und dann kommt der beste Trading-Indikator für TradingView ever. 95% Trefferquote, ja? Oder da muss ich immer schmunzeln, wenn ich das sehe. Das ist unsere heutige Zeit, also so hat sich das eben entwickelt. Aber was dann auch tatsächlich, da hast du völlig recht, was du gerade gesagt hast, ist wirklich, das kann ich nochmal unterstreichen und betonen, Das geht mir auch so. Die Leute, die ich kenne, die an der Börse erfolgreich sind, haben erstens entweder statistisch sehr viel ausgewertet, oder aber sie haben wirklich sehr akribisch Trading-Tagebuch geführt. Also praktisch das festgehalten, was sie in der Praxis getradet haben, um es dann im Nachhinein auszuwerten und daraus dann entsprechende Schlüsse zu ziehen. Und das hast du ja nicht nur im Trading so, sondern das hast du auch in anderen Bereichen so. Zum Beispiel Spitzenverkäufer. Die besten Verkäufer sind die, die tatsächlich akribisch Buch über ihre Aktivitäten führen und genau wissen, wie ihre Zahlenlage ist. Und das ist ein Riesenvorteil, wenn du weißt, wo dein Vorteil im Markt eigentlich liegt. Wenn du eben weißt, dass du für jeden Euro ungefähr 40, 50 Cent zurückbekommst, weil das eben dein Schnitt ist, weil das ist, was du umsetzen kannst, dann bist du da ganz anders unterwegs, als wenn du da im Trüben fischst.
Ja, absolut. Also im Idealfall sogar beides, Trading, Tagebuch und Statistiken.
Ja, absolut. Kann ich wirklich nur empfehlen. Es macht Arbeit, keine Frage. Ne? Man ist ja da auch, gebe ich ja selber zu, ne? Durch den Fortschritt wirst du auch faul. Und das ist halt eine große Gefahr. Also deswegen, ich kann es wirklich nur empfehlen, macht es.
Ja, das ist ja dann auch letzten Endes die große Gefahr von genau diesen ganzen YouTube-Videos, die du gerade angesprochen hast. Ja. Hier, bester neuer TradingView-Indikator irgendwie. Ne? Die Leute suchen halt irgendwie nach der leichten, einfachen Lösung.
Richtig.
Und viele wollen einfach nicht wahrhaben, dass Trading dann doch einfach auch viel mit harter Arbeit zu tun hat irgendwie, um zum Erfolg zu kommen. Sonst würden es ja alle machen und sonst würden alle ja erfolgreich damit sein.
Ja, das ist wie bei jeder Geschichte, ne? Die ich anfange und lernen möchte. Ne? Also das kannst du mit Autofahrt vergleichen, das kannst du aber auch, zum Beispiel, ein gutes Beispiel finde ich auch, weil das kann ich deshalb so aufgreifen, weil Bürger Schäfermeier ja auch leidenschaftlich Golf spielt, zum Beispiel in seiner Freizeit. Wenn du Golf spielen lernen willst, dann musst du erstmal eine Platzreife machen, damit du überhaupt so einen Platz betreten darfst, ehe du mal überhaupt da mal Golf spielen darfst. Ja? Da musst du also erstmal ausgebildet werden, wie du die verschiedenen Techniken anwendest. Und so ist das im Trading, also würde ich mir auch mal wünschen, ja, so eine Green Fee.
Das würde aussortieren.
Ja, das, da kommen wir gleich noch zu, da würde ich gleich noch mal den Faden zu aufnehmen. Aber ja. Der Vergleich ist halt wirklich mit so einer Sache, also die du neu lernst, da brauchst du ja auch erstmal Zeit für. Du musst üben, ne? Du wirst also ein paar Trainingsstunden da auch auf dem Putting Green oder auf dem Abschlagplatz verbringen und du wirst auch nicht drum rumkommen, einen Golflehrer zu engagieren, den du dann auch bezahlst und der dir dann eben die Kniffe beibringt. Und so ist das ja im Training auch. Deswegen ist das ja so toll, dass es heutzutage überhaupt diese ganzen Ausbildungsmöglichkeiten gibt. Jetzt lassen wir mal YouTube außen vor, sondern wirklich, ich spreche sowas, was du auch anbietest, seriöses Coaching und wirklich, man sagt den Leuten, wie es wirklich funktioniert, ohne großen Hype und ohne große Übertreibung. Und das gab es damals zum Beispiel bei mir nicht, als ich eben angefangen habe. Da musstest du schon suchen, um überhaupt mal ein deutschsprachiges Buch zu finden, was zu diesem ja. Thema geschrieben wurde. Ich musste unheimlich viel amerikanische Literatur lesen, also aus dem Original, was dann nicht ganz so einfach ist. Wenn du so erstmal normales Schulenglisch hast, dann musst du erstmal diesen Jargon verstehen und diese ganzen Fachbegriffe verstehen. Also da habe ich mich noch ganz schön durchkämpfen müssen durch diese englische Literatur. Das muss man heute Gott sei Dank alles nicht mehr. Es gibt alles übersetzt auf Deutsch in entsprechenden deutschen Verlagen.
Ja, das stimmt. Kommen wir mal zurück zu deiner Geschichte. Also Sparkasse, irgendwie musst du ja dann mal zu dem Punkt gekommen sein, wo du für dich entschieden hast, Sparkasse ist es jetzt doch nicht mehr. Wie bist du von der Sparkasse weggekommen und wo bist du dann hin?
Wie ist das gelaufen? Ja, also ich bin, wann bin ich denn weg? Oder wann hat das angefangen? Angefangen hat das 2001 und zwar ganz normal im Internet gesurft und ich habe viel mit verschiedensten Handelsplattformen versucht, Handelssysteme zu entwickeln. Man muss wirklich sagen, versucht, weil das Flagship damals war die sogenannte TradeStation. Da gab es noch eine 2000er-Version, die du auf dem PC installieren konntest. Danach sind die dann auch browserbasiert geworden. Aber da habe ich mich dann so langsam schon verabschiedet. Aber das große Problem von TradeStation war, du musstest alles in Programmiercode erfassen, um überhaupt irgendwie ein Signal zu bekommen. Da gab es also nicht so ein Drag and Drop oder irgendwie dialoggeführte Geschichten, sondern du musstest wirklich programmieren. Und das ist mir wahnsinnig schwer gefallen, weil ich überhaupt kein Programmierer bin. Und das habe ich dann auch feststellen müssen. Wir hatten dann hier so einen kleinen Stammtisch in Berlin, wo wir uns dann auch ab und zu mal getroffen haben und wo dann Gott sei Dank auch ein paar saßen, die das hinbekommen haben, mit dem Teil programmieren zu können. Und dann konnte man sich so ein bisschen den Source Code austauschen. Das war mal ganz gut, dass du da auch was von lernen konntest. Aber ich habe das nie hingekriegt und habe dann gemerkt, es gibt viele Trader auf dieser Welt, die einfach nicht programmieren wollen und auch können. Und das hat dann dazu geführt, dass ich über eine Software gestolpert bin, die hieß damals noch Dynamite Sentimentor von der Firma Fibertech, ein Startup-Unternehmen. Witzigerweise sitzt in Berlin, ja, wo ich gesagt habe, ach, die sitzen ja um die Ecke. Das ist ja gar nicht schlecht. Und vor allen Dingen sozusagen die deutsche Antwort auf diese TradeStation, das war sie nämlich tatsächlich, diese Software damals schon, wo du ohne Source Code schreiben zu können, Handelssysteme entwickeln und backtesten konntest. Und da hatte ich dann Blut geleckt und habe dann mit denen Kontakt aufgenommen und dann haben wir ganz schnell festgestellt, wir passen gut zusammen. Und dann habe ich eigentlich sofort da die Schulungsressort übernommen und habe da auch erste Seminare durchgeführt. Ich weiß noch, das muss auch so 2002 oder so gewesen sein, dass ich da mit zwei Leuten saß ich damals in einem wunderschönen Raum und habe dann mein erstes Seminar gegeben. So fing das an. Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Ne? Die Software ist immer populärer geworden. Wir hatten dann noch das Problem, der neue Markt ist eingebrochen. Das war unheimlich schwierig, ja, weil damit hast du wenig Investoren gehabt, die bereit gewesen sind, dann in eine solche Software zu investieren. Das hat so ein bisschen das Ganze ein bisschen gestoppt oder verlangsamt, sagen wir mal. Und letztendlich 2005 waren wir dann so weit, dass ich dann gesagt habe, so, also jetzt, wenn du es jetzt nicht machst, dann nie. Ja? Du musst jetzt die Kurve kriegen, du musst jetzt den Schritt gehen. Und ja, dann habe ich alles an den Nagel gehangen, den sicheren Job sozusagen, und gesagt, komm, zack, jetzt gehst du da rüber, machst dein Hobby zum Beruf. Und ich habe es auch nie bereut. Also das war die beste Entscheidung meines Lebens.
Das ist gut, das ist gut. Das können, glaube ich, nicht viele sagen. Also auch wenn ich jetzt so dieses Thema, was du vorhin angesprochen hast, Hobby zu Musik machen, das ist ja, geht ja nicht immer gut. Wenn ich so auch aus meiner eigenen Erfahrung spreche, ich habe ja ursprünglich mal schon öfter erzählt, Musik studiert, 10 Jahre lang, neben dem ganzen Börsenhandel, ich habe ja Edelmetallhandel dann danach noch gelernt und hatte im Prinzip zwei Firmen parallel, einmal die Eventagentur, in der ich auch selber als Musiker tätig war, und eben den Edelmetallhandel, durch den ich zur Börse gekommen bin damals. Und letzten Endes, ich will die Zeit nicht missen, auf jeden Fall. Es ist eine spannende Zeit gewesen, man hat viel gelernt, viel erlebt, Geschichten fürs ganze Leben mitgenommen. War sehr, sehr spannend, aber es war einfach auch unglaublich anstrengend. Und was ich unterm Strich sagen muss, es hat einem so ein bisschen, ja, zu der eigentlichen Leidenschaft Musik, die ich mein Leben lang schon hatte, man hat so ein bisschen so diese professionelle Distanz bekommen, was eigentlich nicht unbedingt immer schön ist, wenn du weißt, was ich meine. Aber beim Trading habe ich das Phänomen witzigerweise nicht. Trading ist da irgendwie was anderes. Das verbindet so diesen Berufsgedanken und aber diesen Leidenschaftsgedanken sehr gut miteinander. Das funktioniert gut auch im professionellen Kontext, wie ich finde.
Ja, aber du kannst das gut mit einem Musiker vergleichen. Der muss ja auch immer performen. Ja, und muss immer gut sein auf der Bühne und so ist das beim Trader halt auch, ne? Also ja, man kommt sich immer, du bist da meistens alleine vor dem PC und deswegen kommt man sich dann immer so ein bisschen blöd dabei vor und denkt immer, man ist alleine auf der Welt, weil man jetzt eben nicht so gut performt und Verluste macht, ja, also das ist aber nicht der Fall, also das kann ich wirklich ruhigen Gewissens sagen, jetzt aufgrund meiner ganzen Erfahrung, die ich so habe. Da ist man nicht alleine. Das ist völlig normal.
Absolut, absolut, würde ich unterstreichen. Das heißt, du bist im Prinzip durch das Softwareunternehmen bist du allgemein in diese ganze Richtung statistisches Trading gekommen damals und bist ja, wenn ich das richtig verstehe, auch mehr oder weniger bis heute dabei geblieben, richtig?
Ja, ich bin dann in die Branche eigentlich gekommen. Ja? Also so richtig in die Branche eingestiegen und dann haben wir erste Messen besucht. Damals gab es ja noch diese wunderbare Messe in Aschaffenburg, wo die Bruno Stenger ja immer organisiert hat. Das war so ein bisschen der Start. Und diejenigen, die ich da praktisch kennengelernt habe, die gibt es auch heute noch in meinem Netzwerk. Ne? Das ist dann so ein Bürger Schiefermeier, das ist ein Michael Vogt, das ist eine Nasida Jafari. Die haben alle zu der Zeit angefangen. Da haben wir uns alle getroffen. Und ja, wir sind immer noch alle dabei irgendwie. Schöne Sache.
Und so sieht's aus.
Dann hast du praktisch Visitenkarten ausgetauscht und hast dein Netzwerk aufgebaut und nur so funktioniert das. Und und dann kam auch noch eine Geschichte dazu, das ist vielleicht auch, das habe ich noch nie erzählt, glaube ich, in der Öffentlichkeit. Also das ist jetzt wirklich was Exklusives für deinen Podcast. Und zwar
freut mich.
Damals auch sind wir international unterwegs gewesen und da war ich öfters in Chicago, weil ja da die Börsen ansässig sind. Und da war ja die CBOT und die CME, die waren noch getrennt zu der Zeit, die waren noch nicht fusioniert. Und dann hatte ich eine Deutsch-Amerikanerin kennengelernt, die bei der CBOT gearbeitet hat und die so für diesen ganzen Education-Bereich zuständig war, praktisch CBOT-weit. Und die habe ich dann getroffen dort und dann haben wir so ein bisschen erzählt. Und dann sagte die auf einmal, weißt du was, eigentlich könntest du mal für uns und auch deine Software mal vorstellen. Ist ja eben Futurehandel, passt ja super zu CBOT und mach das doch mal in Form eines Webinars. Und ich so, what? Was zum Henker ist bitte ein Webinar? Ja? Das kannte ja noch keiner. Ja, und da hat sie, dann musst du einfach nur so präsentieren, ganz normal. Du teilst praktisch deinen Bildschirm mit anderen und präsentierst oder machst einen Vortrag im Prinzip, aber eben nicht live, sondern vor deinem PC. Und da ich ja im Präsentieren eigentlich schon immer ganz gut war, habe ich gedacht, ja, warum nicht? Probierst du es mal aus. Ne? Klingt ja irgendwie spannend, weil du ja dann online doch viel mehr Menschen erreichen kannst als eben so ein Offline-Ding. Und die hatten da auch so eine entsprechende Software für. Meine Schwierigkeit war nur, dass mein erstes Webinar, dass ich das auf Englisch halten musste. Also, dass ich da nicht meine Muttersprache einsetzen konnte. Das war eigentlich.
Das macht's nicht leichter.
Das war das Schlimmste an allem, ja. Also, ich hatte mehrere Herausforderungen. Es war das erste Mal, dass du vor so einem PC sitzt und präsentierst, dass du irgendwie. Ja, ich wusste natürlich schon, was ich präsentiere. Da war ich sattelfest. Also, mit der Software umgehen, so. Das konnte ich ja alles. Aber eben auf Englisch. Was ich aber Gott sei Dank auch schon mehrere Male gemacht hatte, aufgrund der Erfahrung, die wir da auf den Reisen nach Chicago gesammelt hatten. Und insofern war das echt eine witzige Sache. Und das fand ich so cool. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, Mensch, eigentlich, das ist doch ein Trend, der sicherlich irgendwann nach Deutschland kommt. Und deswegen musst du mal gucken, wie du das jetzt umsetzen kannst, dass du auf Deutsch Webinare hältst. Und damit praktisch die Leute erreichst. Und ich glaube tatsächlich, dass ich der allererste im Trading-Bereich war, der deutschsprachige Webinare dann angefangen hat zu halten. Das muss so, ich weiß gar nicht, 2004, 2005, irgendwie so an der Kante muss das gewesen sein. Also schon echt lange her, bald 20 Jahre, wenn wir mal Revue passieren lassen. Und damals gab es noch nicht so eine Software wie Zoom. Oder wie jetzt dieses GoToWebinar, was ja auch sehr beliebt in der Trading-Szene ist. Das könnte sein, dass ich da auch nicht ganz unschuldig dran bin. Weil der Vorläufer von dem GoToWebinar hieß GoToMeeting. Gibt es auch heute noch. Ist eine reine Meeting-Software, so wie wir jetzt hier miteinander quatschen. Ne? Sitzt man sich im Meeting zusammen, Kamera an und so weiter und so fort. Nur damals mit Kamera ging auch noch nicht. Die Bandbreiten im Internet, die waren noch nicht so weit, dass das überhaupt funktioniert hat. Ganz im Gegenteil.
Wollte ich gerade sagen, ging das überhaupt mit den Bandbreiten da?
Ja. Überhaupt nicht. Du musstest sogar, nicht mal den Ton konntest du übers Internet übertragen. Du musstest eine Telefonkonferenz parallel aufsetzen. Das heißt also, mein erstes Webinar war tatsächlich GoToMeeting als Präsentationssoftware. Telefonkonferenz parallel und die Leute mussten sich da einwählen und mit entsprechenden Telefoncodes auf der Tastatur in diese Konferenz einwählen. Du kannst dir vorstellen, welche technischen Schwierigkeiten ich hatte,
unfassbar, um
überhaupt die Leute da reinzukriegen. Ja?
Ja.
So fing das an. So fing Webinar an im Jahre 2005. Und dann kamen die um die Ecke, das war ja damals noch Citrix, die das hergestellt haben. Die gibt es ja anscheinend auch nicht mehr, das heißt heute alles anders. Und dann kam GoToWebinar. Und zwar ganz neu. Ne? Die hatten mich dann angeschrieben, weil ich GoToMeeting-Kunde war. Haben die gesagt, hier kommt eine Webinar-Software. GoToWebinar, willst du nicht mal testen? Willst du nicht mal Beta-Tester werden? Und ich so, naja, klar will ich das. Das ist ja genau das, was ich brauche. Das ist ja das, worauf ich eigentlich warte. Und da war ich einer der Ersten, die dieses GoToWebinar benutzt hat. Und diesen Zugang habe ich heute noch. Und ich darf gar nicht sagen, was ich dafür bezahle, weil das, die haben mir da wirklich Special Deals an dem gegeben.
Den hast du dann aber auch verdient, würde ich sagen.
Ja, aber das war halt so cool, weil du endlich Audio und Bild miteinander verbinden konntest, weil du so ein Fragenfenster hattest. Du hattest einen Chat. Also da war wirklich, so wie wir es kennen, heutzutage so eine richtig schöne Webinar-Software. Und das hat dann richtig Spaß gemacht, weil diese technischen Hürden dann einfach weg waren. Und so konnten wir dann richtig arbeiten. Und seitdem, dann hat sich herauskristallisiert, der Dienstag ist so mein Tag für Webinare. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, jeden einzelnen Dienstag ein Webinar zu halten. Ja, habe ich mir vorgenommen, das machst du mal jetzt jeden Dienstag. Und am Anfang, wenn du dir sowas vornimmst und fängst dann an, dieses erste Webinar zu halten, habe ich immer nur gedacht, und wie gesagt, das ist fast 20 Jahre her, habe ich immer nur gedacht, oh Gott, was willst denn du jetzt jeden Dienstag erzählen? Ja? Findest du überhaupt Themen, um jeden Dienstag irgendwas Neues auch zu haben, dass das nicht langweilig wird? Du musst ja irgendwas, irgendwie Content haben. Und das ist Gott sei Dank nie passiert. Ich habe heute noch neuen Content.
Also stell ich auch immer wieder fest. Es ist unglaublich. Also wir sind jetzt mit dem Podcast auch mittlerweile in der 8. Staffel hier. Also, wir haben unglaublich viele Folgen schon gemacht. Und ich streame ja auch jeden Dienstag immer für Bookmap einmal live. Mhm. Und da dachte ich am Anfang auch, mein Gott, ja gut, irgendwann nach 4, 5 Sessions hast du die Software dann auch erklärt. Und dann wissen die Leute auch, wie man sie anwendet. Und irgendwo spätestens nach einem halben Jahr wissen die Leute wahrscheinlich auch irgendwie, wie du handelst und wie du tradest. Aber man findet doch, es ist dieses ganze Trading-Thema, Börsenbereich, das ist so umfangreich. Du findest immer wieder neue Themen und Dinge, über die es sich zu sprechen lohnt und die man erklären kann. Das stimmt wirklich. Also es ist unerschöpflich. Das stelle ich auch immer wieder fest.
Das ist wirklich Wahnsinn, ja.
Ich will nur mal ganz kurz einmal einen Schritt zurück und unterstreichen, was du vorhin gesagt hast. Und zwar dieses Thema Trading für sich alleine vorm Rechner ist eine einsame Tätigkeit und für dich war es irgendwo ein entscheidender Moment im Leben, wo du angefangen hast, dir mit 7, 8 Leuten deine Visitenkarten auszutauschen und hast dir angefangen, dein Netzwerk aufzubauen. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man nicht unterschätzen sollte und den wir unbedingt auch nochmal unterstreichen müssen. Wenn ihr, glaube ich, auf lange Sicht im Spiel bleiben wollt und Spaß an dem ganzen Thema Börsenhandel haben wollt, dann ist es, denke ich, sehr, sehr wichtig, sich seine Leute zu suchen, mit denen man sowohl menschlich, aber natürlich auch fachlich irgendwo auf einer Wellenlänge liegt.
Absolut.
Und anfängt, sich sein Netzwerk aufzubauen und Kontakte zu knüpfen. Und jetzt gar nicht mal unbedingt nur aus diesem reinen Business-Kontext heraus, aber auch einfach eben auf menschlicher Basis Leute zu haben, mit denen man sich austauschen kann, mit denen man sich irgendwo auch inspirieren kann, von denen man lernen kann. Ich glaube, das ist ein unglaublich wichtiger Punkt im Börsenhandel allgemein.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich meine, angefangen hat das Ganze ja mal mit diesem berühmten Buch Magier der Märkte. Na, wo ja die ganzen Stars von damals, das war ja 80er Jahre, interviewt wurden, unter anderem auch Turtles und so weiter und so fort. Super geniales Buch, aber darüber hast du das dann transportiert bekommen, dass letztendlich mal einer sich die Mühe gemacht hat, um mal zusammenzutragen, gibt es denn eine Gemeinsamkeit zwischen den verschiedenen Tradern, warum die überhaupt alle erfolgreich sind? So, das war der Anfang sozusagen der heutigen Community. Und heute haben wir natürlich ganz andere Möglichkeiten. Heute kannst du eben über Gruppen, über, was weiß ich, Discord, keine Ahnung, WhatsApp, was auch immer, miteinander kommunizieren und kannst dich austauschen. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich habe immer festgestellt, wenn wir Präsenz-Workshops für die Nanotrader gemacht haben. Und das haben wir ja mal ein ganzes Wochenende gemacht. Das geht dann immer Samstag, Sonntag. Freitag war dann meistens Anreise, Freitagabend mal kurz kennenlernen, zusammensetzen, Samstag, Sonntag arbeiten, Sonntag dann wieder nach Hause. Und dieser Austausch eben zwischendurch, der war eigentlich am wichtigsten von allem. Also
ja,
natürlich das Lernen, aber eben dann auch mit Gleichgesinnten treffen. Und damals hatten wir ja noch dieses wunderbare, Mensch, damals, ja, das fühlt sich so lange an, das ist so lange her, es ist doch gar nicht so lange her, aber da hatten wir auch dieses wunderschöne Trader-Hotel in Lohr, wo wir uns alle getroffen haben, war auch eine coole Umgebung und das war richtig schön. Also das waren immer gute Veranstaltungen auf jeden Fall.
Ja, das glaube ich dir auf jeden Fall. Ja, also ganz wichtiger Punkt. Tauscht euch aus, verknüpft euch und findet Leute, die ihr mögt. Wir sind schon ein bisschen drüber, aber eine Frage will ich unbedingt noch stellen, was mich interessiert. Ja. So jetzt gerade so in Bezug vielleicht auf die letzten, sagen wir mal 20 Jahre, wo du deine Tätigkeit schon ausführst. Hat sich für dich etwas an deinem Trading-Stil wesentlich verändert? Weil es ist ja nun mal so, und das ist ja auch eine Sache, die wir jetzt mit dieser Podcast-Folge so ein bisschen unterstreichen und darstellen wollen, die Märkte verändern sich so. Man muss sich irgendwo immer auf die Märkte einstellen.
Ja.
Und das ist einfach ein Fakt, mit dem man im Börsenhandel leben muss, wenn man als Trader auf lange Sicht im Spiel bleiben will, dann sollte man tunlichst vermeiden zu denken, dass das alles, was man jetzt gerade macht, immer funktionieren wird. Deswegen so ein bisschen die Frage an dich, hat sich an deinem Handelsstil wesentlich etwas verändert über so die letzten 20 Jahre?
Ja, ich habe mich spezialisiert im Grunde genommen. Also früher hast du immer alles mitgenommen, was irgendwie geht. Da ist die Gefahr unheimlich groß, dass du dich verzettelst. Und du musst auch eine wichtige Entscheidung treffen. Du musst die Entscheidung treffen, will ich jetzt klassisch im Daytrading unterwegs sein oder mache ich ein längerfristiges Swing-Trading? Und ich würde empfehlen, weil ich ja auch aus diesem Beruf Beruf und Hobby nebeneinander, das habe ich ja auch lange Zeit gehabt. Also ich war ja auch der sogenannte Feierabend-Trader, wie du den bezeichnen kannst. Da kann ich nur empfehlen, versuch da erst mal ein bisschen längerfristiger ranzugehen. Also nicht ganz so ultra kurzfristig zu handeln, ich weiß, dass das immer sehr gerne unter den Fingern brennt und man das gerne auch machen will. Und das ist immer sehr attraktiv, das zu tun. Aber wenn ich abgelenkt bin, macht das keinen Sinn. Also ich muss mich da auch schon ein bisschen konzentrieren drauf und muss dann gucken, dass ich eben auch zu der Zeit am Rechner bin, wo überhaupt am Markt was passiert. Also es macht ja keinen Sinn, wenn ich mich dann da ransetze, weil ich Zeit habe, heißt das ja noch lange nicht, dass der Markt Zeit hat. Das sind so die Erfahrungen, die ich damals...
Gesagt.
Ja, nee, das ist so das, was ich damals
sehr
als Erfahrung gemacht habe. Ja? Und deswegen, also, da kriegt man ganz schnell sozusagen die Erfahrung, dass es nicht so toll ist und dann wird man automatisch ein bisschen ruhiger und deswegen ist so eine Spezialisierung auch gut. Also, dass man zum Beispiel sagt, ich handle jetzt nur US-Aktien zum Beispiel oder ich konzentriere mich rein auf Forex, vielleicht auch nur auf ein Forex-Paar oder zwei Forex-Paar. Das reicht schon aus. Ne? Die Chancen sind ja immer da. Ja, also mich faszinieren nach wie vor Dow und DAX. Das sind so die Märkte, die ich eigentlich am meisten angucke. Alles andere schaue ich mal, aber interessiert mich eigentlich im Grunde genommen aus Trading-Sicht nicht. Und dadurch, dass ich ja zwischendurch auch mal dass ich raufgucken kann, habe ich das natürlich auch immer ganz gut im Blick, um dann mal auch mal kurz eine Order absetzen zu können. Aber man kann sagen, dass das sich tatsächlich verändert hat, vom großen Breiten hin zum Spezifischen. Also so würde ich das mal bezeichnen, so hat sich das bei mir entwickelt und ich könnte mir vorstellen, dass das bei vielen auch so ist.
Ja. Und auch das Thema Swing Trading oder Day Trading würde ich
ganz
so
wichtig.
Absolut also unterstreichen. Echt,
die Entscheidung musst du treffen, das ist wichtig.
Also Day Trading ist sowieso immer eine Sache, wo ich den Leuten sage, entweder wenn ihr das wirklich lernen wollt, dann brennt dafür. Dann ist das wirklich eure große Leidenschaft und ihr wollt im Leben gerade nichts anderes mehr lernen als Day Trading, sonst wird es schwierig. Und wenn ihr gerade irgendwo so ein bisschen zwischen den Welten schwankt und nicht ganz so richtig wisst oder ihr steht vielleicht noch am Anfang des ganzen Themas und orientiert euch, dann definitiv Swing Trading. Es ist so viel leichter zu lernen.
Ja.
Es ist so viel entspannter alles als Daytrading. Ich meine, klar, ich freue mich natürlich immer über jeden, der sich für Daytrading interessiert und der das wirklich seriös lernen möchte.
Logisch.
Aber klar, aber nichtsdestotrotz, man macht sich das Leben schon klar, man kann unterm Strich dann wahrscheinlich als Daytrader auch mehr Geld verdienen, völlig logisch.
Ja.
Aber man macht sich das Leben auch sehr, sehr viel schwerer als jetzt im Swing Trading, definitiv.
Ja, was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, vielleicht auch, das ist vielleicht ein guter Schlusspunkt, auf den man achten sollte. Es ist nicht entscheidend, wie ich in den Trade reinkomme. Also der Einstieg ist überhaupt nicht entscheidend. Entscheidend ist, wie ich danach mit dem Trade umgehe, so wie er sich entwickelt. Sprich also Risk Management, Stop Management und vergesst mir auch bitte nicht die Positionsgröße. Auch eine ganz wichtige Größe, die man nutzen sollte, um Risikomanagement zu betreiben. Weil am Ende des Tages wird der erfolgreich, der sein Risiko im Griff hat und der die Gewinne rechtzeitig mitnimmt.
Das war in der Tat ein sehr, sehr weises und gutes Schlusswort. Stefan, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich fand es super spannend, klar, so einen Veteranen irgendwie hier mit dabei zu haben.
Ach Gott, ja.
Der aus so viel, das bist du nun mittlerweile wahrlich. Und insofern vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so ein bisschen an deinem Weg hast teilhaben lassen. Wir wünschen dir auf jeden Fall für die Zukunft alles, alles Gute. Ich würde mich freuen. Wir haben ja schon gesagt, wir werden uns auf jeden Fall in der Zukunft im Rahmen von den WH Self-Invest Webinaren häufiger
definitiv
mal sehen. Ich freue mich auch.
Definitiv.
Freue mich definitiv auch, wenn ich das nächste Mal bei euch wieder im Podcast, hätte ich jetzt fast gesagt, im Webinar dabei bin. Insofern dir alles Gute. Vielen Dank nochmal.
Dankeschön.
Und habe einen wunderschönen Tag. Euch allen da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen sehr, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet was für euch mitnehmen. Bleibt gesund, macht's gut. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen oder aus reiner Neugierde besuch uns auf www.sparing-academy.de. Wir haben einen kostenlosen Börsencrashkurs.